ARD Sounds.
Ich sehe dicke Halme, dünne Halme, ich sehe Gänseblümchen und ich sehe vor allem ganz schön viel Moos. Ralf, wir stehen hier draußen auf, ja was eigentlich, einer Wiese oder einem Rasen am Funkhausgelände?
Also Martina, aus meiner Sicht ist das eindeutig eine Wiese. Hier erinnert kaum noch was an Rasen, also die paar Halme, die wir da sehen. Aber sonst ist das hier ja so eine naturbelassene Fläche, wo alles wachsen kann, wie es will. Ja, da müsste man mal ordentlich rangehen.
Thema Rasen, bist du eher so der Typ, Hauptsache grün, das passt schon, egal ob mehr Moos oder mehr Rasen, darf vielleicht mal ein bisschen länger sein oder so kurzes, feines Gras, vielleicht hier und da nochmal mit der Nagelschere ran.
Mit der Nagelschere? Nein, das wäre mir wirklich zu aufwendig zu Hause. Da, naja, da sehe ich schon zu, dass der Rasen so Richtung Rasen geht und nicht Richtung Wiese. Aber wenn da mal so ein Gänseblümchen drin wächst, das beunruhigt mich überhaupt nicht. Aber bei manchen ist das ja so und das Blut zirkuliert, wenn da irgendwas anderes drin wächst, dann wird rausgestochen und gearbeitet bis zum Gehtnichtmehr. Kann jeder oder jede für sich machen, wie er oder sie es will.
Also ihr merkt schon, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Rasen. Wie haltet ihr ihn schön grün, schön dicht? Wann wird gedüngt und ja, sollte man auch vertikutieren? Darum geht's in dieser Folge.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast.
Wir sind genau der richtige Podcast für euch, wenn ihr euch auch leidenschaftlich um eure Pflanzen und um euren Garten kümmert und immer noch ein bisschen mehr rausholen wollt. Wir begleiten euch durchs Gartenjahr, erklären, wie man Rosen richtig schneidet, warum es wichtig ist, Stauden zu teilen und womit ihr was, wann düngen solltet. Jede Woche gibt es eine neue Folge in ARD Sounds. Und für alle, die neu hier sind, ich bin Martina Witt, ich bin Podcast-Redakteurin beim NDR, aber den Podcast mache ich hier, weil ich selber total gern Buddel und Sachen anpflanze und ich bin selbst immer total froh, dass ich Gartenexperte Ralf an meiner Seite habe.
Oh, Gartenexperte. Ja, vielen Dank, Martina. Das höre ich natürlich gerne. Mein Name ist, du hast ja den Vornamen schon genannt, Ralf Walter und ich arbeite hier beim NDR in Niedersachsen und ja, bin zuständig für die Ratgebersendung, für die Gesundheitssendung und mache auch super gerne diesen Podcast hier. Hab zu Hause auch hinter meinem kleinen Reihenhaus einen Garten mit einigen Beeten und mittendrin auch eine Rasenfläche. Ja, und bei der muss ich in diesem Jahr auch mal ein bisschen mehr loslegen. Die hat es echt nötig, so will ich es mal ausdrücken.
Warum? Wie sieht sie aus?
Naja, in meiner Rasenfläche, da ist so ein Trampelpfad entstanden über die Monate oder ja über die Jahre. Ich habe ja von der Terrasse aus gesehen, ganz hinten am Grundstücksende, einen Kompostbehälter. Und wenn ich da hingehe, gehe ich immer ein und denselben Weg.
Ja, wie so ein Pferd auf der Weide, ne?
Danke, ja, aber so ist es. Also mit dem Pferd natürlich nicht, aber so ist es tatsächlich. Ich habe ja mittendrin eine weidenblättrige Birne und so 2 Meter daneben eine Sauerkirsche. Die blühen im Moment total toll, ganz weiß. Und dazwischendurch gehe ich immer, ja. Und dann ist da so ein Trampelpfad entstanden. Wenig Rasen, viel Pfad.
Und wie kriegst du das jetzt hin, dass das wieder Rasen wird? Ist es schwer, den dann wieder in Form zu bringen?
Das geht eigentlich. Also da ist es wie bei allen Dingen, die man rund um den Rasen machen muss, wenn man den wieder ja so top herrichten möchte. Man muss ihn ordentlich düngen, mehrfach im Jahr, sprechen wir ja gleich drüber. Der Rasenfilz muss raus, der Boden ist dann ja sonst abgedichtet. Schadhafte Stellen müssen ausgebessert werden, also wenn da vielleicht so ein paar Flecken oder Löcher sind, die entstanden sind, vielleicht durchs Vertikutieren irgendwann mal. Ja, und da gehen wir ja gleich im Einzelnen noch genauer drauf ein. Es gibt aber natürlich auch Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, denen ist das ganz egal, wie der Rasen so, sage ich mal, aussieht. Die zucken gar nicht mit der Wimper, wenn da irgendwas wächst. Haben wir ja schon vor dem Vorspann gesagt, ne? Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er es gerne hätte.
Genau, das muss natürlich jeder selber wissen, ob er einen akkurat feinen Rasen hat oder vielleicht eher Wiese mit Wildblumen drin. Aber wir sprechen heute jetzt erstmal über diesen sattgrünen und dichten Rasen. Sami und Thomas haben in der letzten Folge ja schon mal grundsätzlich über das Thema Düngen gesprochen. Und auch Rasen muss gedüngt werden. Also wie sieht's da aus?
Ja klar, Rasen muss gedüngt werden. Wenn wir uns mal vor Augen halten, was muten wir dem Rasen über das Jahr alles zu? Wenn wir Kinder haben, toben die Kinder da drauf rum. Wenn wir Tiere haben, einen Hund vielleicht, dann läuft der da kreuz und quer, wälzt sich, dreht sich, was Hunde oder andere Tiere alles so machen auf einer Rasenfläche. Dann stellen wir vielleicht einen Tisch drauf, Stühle, picknicken da vielleicht auch mal, also eine Decke wird ausgebreitet. Der Rasen, der wird richtig hart rangenommen und das merkt man natürlich. Und die Staudenbeete, das ist ja wieder das andere Extrem. Da treten wir ganz selten mal und wenn, dann nur ganz vorsichtig rein, um vielleicht was rauszuzupfen, was da wächst und da nicht hingehört. Ne? Also da sind wir ganz bedacht und vorsichtig, aber der Rasen kriegt für die volle Kante das volle Brett und deswegen muss er auch mal ordentlich, ja, wieder auf Vordermann gebracht werden und das geht dann eigentlich los mit dem Düngen.
Was dünge ich denn da?
Naja, vielleicht gucken wir erstmal auf die Düngetermine. Das heißt, stopp, bevor ich das erste Mal dünge, hole ich meine schwere Eisenhake aus dem Schuppen. Und dann wird der kurz mal abgehakt, ne, damit schon mal die Blätter vielleicht runterkommen, kleine Zweige, die da rumliegen. Also so eine kleine Vorarbeit mache ich da.
Also erstmal aufräumen.
Erstmal aufräumen, glattziehen sozusagen. Und dann, ja, kommen wir zum Düngen. Und eigentlich sind 5 Düngergaben über das Jahr Pflicht, will ich mal sagen. Also das ist so.
Das war schon viel.
Das ist schon viel. Und ehrlich gesagt kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich meinen Rasen 5-mal gedüngt habe.
Aber okay, aber das ist jetzt was für, wer es wirklich, wirklich richtig und genau machen will, 5 Düngergaben.
Ja, und dann kommt der auch richtig super. Ne? Und ich nehme es mir vor, in diesem Jahr, also den ersten Termin habe ich schon hinter mir, in diesem Jahr kriegt er wirklich 5-mal die volle Ladung und die richtigen Dünger. Und das geht ja dann los mit der Startdüngung. Die soll Ende Februar, ja, Anfang März erfolgen. Wenn der Winter vorüber ist, dann braucht er ja erstmal Nährstoffe, um wieder Kraft zu sammeln. Ne? Dunkle Tage liegen dann hinter dem Rasen. Vielleicht auch viel Flüssigkeit, viel Wasser. Da muss er sich erstmal erholen. Dann gibt es die Düngung im Mai. Das ist dann die Hauptdüngung. Dann folgt die Sommerdüngung Anfang Juli. Dann die Düngung im September. Und das ist auch ganz wichtig, im September zu düngen, weil ja vielleicht der Sommer wieder mal richtig heiß und trocken war und da, ja, ist der Rasen ausgezehrt, ausgemergelt, da braucht er auch jeden Nährstoff, den er kriegen kann. Also ganz wichtig, diese Düngung im September und dann zum Schluss die Herbstdüngung Mitte Oktober. Auch die ist natürlich wichtig, damit er gut über den Winter kommt und dann geht es wieder im Februar, März weiter.
Ja, und ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt, wenn ihr jetzt auch denkt, Mist, Februar und März ist natürlich schon vorbei. Ja gut, dann merkt es euch fürs nächste Mal. Es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ralf hat ja auch schon gesagt, eigentlich hat er noch nie diese 5 Düngetermine eingehalten. Und sein Rasen wächst ja trotzdem, trotz des Trampelpfades. Aber drumrum hat er ja trotzdem schönen Rasen. Das heißt, macht euch eine kleine Notiz in den Kalender Ende des Jahres, dass ihr dann nächstes Jahr schon im Februar oder März loslegt und startet jetzt einfach mit der Mai-Düngung. Dann habt ihr ja auch noch 4 Termine. Zum Thema, was dünge ich oder was ist der richtige Dünger? Ist das dann alles chemisch-mineralisch oder gibt es das organisch? Kannst du da nochmal was zu sagen?
Also die Startdüngung im Februar, März, das könnte schon gut ein mineralischer Dünger sein. Der wird halt schneller zersetzt, aufgelöst. Es soll auch ein, ja, bedeckter Tag sein, möglichst auch eine Phase, in der es an den nächsten Tagen regnet, ne? Denn das braucht der Dünger, der muss sich ja auflösen und dann kommen die Wirkstoffe schnell in den Boden, also bitte nicht düngen, egal, auch später nicht düngen, im Mai oder auch im September, wenn man weiß, es scheint 2 Wochen am Stück die Sonne, dann müsste ich aufwendig wässern und das will ich ja vermeiden, ne? Das wäre ja nicht ganz so schlau, also da suche ich mir lieber eine Phase aus, wo es zum einen bedeckt ist und wo auch Wasser vom Himmel kommt. Ja, und dann bei den anderen Düngern, da sollte es dann schon, ja, ein organisch-mineralischer oder ein organischer Dünger sein. Gerade da im Mai, das ist ja dann, ja, die Hauptdüngung. Das sollte so ein Mehrnährstoffdünger sein. Der hält dann auch lange vor. Also am Beginn gerne mineralisch, sonst mineralisch, organisch oder am besten dann organisch.
Es gibt vermutlich auch speziellen Rasendünger, ne?
Ja, natürlich. Also da gibt es Rasendünger in Fachgeschäften, steht da auch dran. Manche sind dann auch so ummantelt. Da ist dann die Wirkung oder die Wirkzeit noch länger. Also da könnte man oder sollte man schon drauf achten. Und es gilt natürlich immer der Grundsatz, nicht das billigste Zeugs nehmen, also da schon auf Qualität achten. Wenn ich beim Auto einen Ölwechsel machen lasse, dann nehme ich auch nicht irgendwie ein ganz billiges Öl, sondern auch ein hochwertiges. Und unser Rasen sollte uns oder unser Garten sollte uns mindestens genauso viel wert sein wie unser Auto oder irgendwas anderes, was wir wertschätzen.
Oh, das hoffe ich nicht für den Garten, dass er mir nur so viel wert sein soll wie mein Auto. Das kann auch nach hinten losgehen.
Okay.
Wie sollte ich denn den Dünger dann auch ausbringen? Einfach mit der Hand wild verteilen oder es gibt auch so Streuwagen, ne?
Ja, es gibt Streuwagen, na klar. Das ist dann auch, ja, meine Empfehlung, ne? Also wenn das wirklich gut akkurat werden soll, dann einen Streuwagen nehmen. Denn wenn ich eine Rasenfläche habe, die vielleicht, naja, 200 Quadratmeter groß ist, dann wird das schon schwierig, das mit der Hand zu machen. Also rein arbeitsaufwandsmäßig geht es natürlich, habe ich auch gemacht bei mir. Aber es sind die Kügelchen nicht überall gleichmäßig hingekommen.
Dann hast du da ganz viel grüne Büschel und da wächst ganz viel, ne? Und auf der anderen Seite mäkelt er dann weiter.
Ja, wenn man sich dann so mal auf den Bauch legt, dann sieht man so eine Wellenform, ne? Und naja.
Das ist auch schön. Man,
ja, genau. Es kommt ja immer auf das Auge des Betrachters oder der Betrachterin an. Wenn mir das gefällt, okay, dann kann ich das mit der Hand auswerfen. Aber da muss man eigentlich schon ein geübter Gärtner sein. Man muss das eigentlich gelernt haben. Also wenn ich das 3-4 Mal im Jahr mache, dann kommt das Ergebnis vielleicht nicht so toll rüber. Also so ein Streuwagen kostet 30 bis 40 €. Ich kann ihn ja 5-mal im Jahr einsetzen, das ist ja schon dann gut investiertes Geld. Oder ich kann auch meine Nachbarn fragen, habt ihr vielleicht einen oder wollen wir uns gemeinsam einkaufen, dann könnt ihr den auch nutzen. Also man muss ja nicht alleine, jeder muss ja nicht in seinem Schuppen einen Streuwagen haben.
Okay, also das Düngen haben wir, check. Damit ist der Rasen also erstmal wieder fit. Und das ist auch das Stichwort, wie ihr fit werden könnt oder fit bleiben könnt. Darum geht's in dem Fitness- und Gesundheitspodcast Frag dich fit. Da sprechen die beiden Hosts Doc Esser und Anne darüber, wie wir ein bisschen gesünder leben und dadurch halt fit bleiben können. Es geht um Sport, es geht um gesundes Essen und um seelische Fitness. Aber alles, dass es eben so zwischen Kindern, Haushalt, Job und natürlich auch der Gartenarbeit noch irgendwie ins Leben passt. Wobei Gartenarbeit ja auch schon zur Fitness beiträgt. Frag dich fit mit Doc Esser und Anne gibt es jeden Freitag in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört doch auf jeden Fall mal rein, vielleicht, wenn ihr ja gerade mit dem Düngerstreuwagen über den Rasen fahrt. So, und jetzt kommen wir schon zu unserem nächsten Rasenthema und zwar Vertikutieren. Wird ja auch jedes Jahr viel darüber diskutiert, erst düngen und dann vertikutieren oder umgekehrt.
Genau, das ist oft die große Streitfrage.
Also ich meine Idee wäre, es macht keinen Sinn, erst zu düngen und dann zu vertikutieren, weil ich ja dann auch das Moos dünge und dann habe ich da voll die krassen Moosinseln drin.
Nee, ganz so ist es nicht. Also so Rasendünger hat auch Bestandteile drin, da wird Moos unterdrückt und auch andere Kräuter. Also da kann man schon ziemlich sicher sein, wenn ich erstmal gedüngt habe, dann habe ich vielleicht auch weniger von dem, was ich gar nicht im Rasen haben möchte. Also mein Tipp wäre, erst düngen und zwar nicht nur die Startdüngung abwarten, sondern auch noch die Hauptdüngung im Mai. Dann nochmal 2 Wochen verstreichen lassen, damit der Dünger gut in den Boden gelangt ist und die Rasenwurzeln den aufgenommen haben. Dann ist der Rasen richtig schön kräftig, strapazierfähig und dann macht es ihm auch nichts aus, wenn diese scharfen Messer da so reinrutschen, reinflutschen. Also das ist sonst, wenn ich vor dem Düngen schon vertikutiere und vielleicht auch noch schon im März, habe ich schon gesehen bei uns. Wenn ich aus dem Haus geguckt habe, da flutschten dann schon die scharfen Messer bei den Nachbarn in den Boden. Und da dachte ich noch, ihr zersäbelt jetzt diese schon geschwächten Wurzeln des Rasens und dann meckert er noch ein bisschen mehr rum. Also lieber erstmal die Hauptdüngung abwarten, ein paar Tage verstreichen lassen, damit die Nährstoffe aufgenommen werden können und dann vertikutieren. Und wenn es im Mai gerade eine Phase ist, ja, wo es vielleicht auch unheimlich heiß ist, dann auch nicht im Mai vertikutieren, sondern das Ganze auf den September verschieben. Da ist es ja in der Regel nicht mehr ganz so heiß.
Dann muss ich aber mit dem Moos in meinem Rasen leben, den ganzen Sommer über.
Nein, wenn du diese Dünge...
Ach so, ist ja unterdrückt.
Genau, da ist dann schon ein Stoff dabei, der das Moos so ein bisschen in Schach hält. Und ich habe ja auch gesagt, am Anfang mal mit einer scharfen oder harten Eisenhake durchziehen, dann ist Moos auch schon weg.
Aber kann ich es mir da nicht überhaupt sparen?
Naja, es ist schon gut. Also dieser Rasenfilz, der sich über die Jahre bildet, der wird ja immer dicker. Also diese abgeschnittenen Halben fallen ja nicht alle immer in den Auffangkorb des Rasenmähers. Die fallen auch mal daneben runter. Und dann habe ich da so eine Schicht, die da den Boden abdichtet. Das heißt, es kommt keine Luft mehr an den Boden. Der braucht auch Luft. Also man kann ihn auch noch aerifizieren, heißt das. Also da gibt es auch noch Handwerk oder Werkzeuge dafür, dass man halt Löcher in den Rasen bringt. Richtig so, ne, reinpiekst, damit da Luft reinkommt. Es gibt auch welche, also Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die schnallen sich ja so, ich sag mal, Teile unter die Schuhe, die sehen aus, als würden da unten Nägel dran hängen und tanzen dann so über ihren Rasen und bringen dadurch Löcher in den Rasen und dann wird der besser belüftet. Also nochmal ganz kurz, vertikutieren ist schon notwendig, damit eben dieser Rasenfilz runterkommt und okay, auch Sachen, die da nicht reingehören, weggeschnitten werden.
Okay, der Hauptgrund ist, es muss Luft an den Boden.
Es muss Luft an den Boden und das Zeugs, was da rumliegt, es moddert vielleicht auch noch sonst rum, also das muss weg.
Okay, verstehe. Wie tief sollte denn dieser Vertikutierer dann in den Boden schneiden?
Ja, also wir wollen ja nur diesen Rasenfilz wegkriegen. Wir wollen nicht fräsen oder sonst irgendwas machen, also umgraben mit dem Vertikutierer. Also nur die obere Schicht soll angekratzt werden. Ne? Also nicht so 5 cm in den Boden rein und dann habe ich hinterher überall meine Häufchen da liegen und der Rasen, die Wurzeln sind dann total gekappt. Dann richte ich eher mehr Schaden an, als dass es nutzt. Und vielleicht noch zur Vorgehensweise, man sollte einmal längs vertikutieren und dann auch nochmal mal quer. Also, dass man wirklich wie so ein Schachbrett da rübergegangen ist am Ende.
Okay, und dann habe ich ja vermutlich, wenn ich vertikutiert habe, dann irgendwann so, ja, Löcher, ne?
Ja, so Kahlstellen.
Kahlstellen. Da werfe ich einfach neuen Rasen drauf.
Ja.
Also ich jetzt. Ja, also, ja. Ich mache es mir wieder leicht, ich gehe darüber und werfe Rasen.
Ja, so Hölle kompliziert ist es ja auch gar nicht. Also im Idealfall hast du noch Rasensamen von der Sorte, die du da ausgebracht hast, früher mal irgendwo stehen oder kaufst dir die nach. Es gibt auch Reparatursaatmischungen zum Nachsehen, aber besser ist halt, du hast noch das, was du ursprünglich mal ausgebracht hast. Dann suchst du dir wieder einen bedeckten Tag aus, ziehst die Stelle, diese Fläche ein bisschen gerade, nimmst da noch Beikräuter drin, sind alle raus und dann wird der Boden da so ein bisschen angedrückt, dann kommen die Rasensamen drauf, auch nochmal andrücken, Bodenschluss,
so.
Du erinnerst dich?
Ja. Ich werde es nie mehr vergessen.
Und dann muss man diese Stelle auch ein bisschen befeuchten natürlich, also aber nicht mit dem Gartenschlauch, so mit der dicken Düse da drauf gehen.
Dann sind alle Samenkörner weg.
Genau, ne, sondern so ein fein einstellen und dann sollte die Fläche auch, 2, 3, 4 Wochen immer regelmäßig feucht gehalten werden, damit die Rasensamen gut keimen.
Und es geht dann eigentlich relativ schnell. Ne? Man muss es nicht lange ertragen, diese kahlen Stellen.
Nee, also bei diesen speziellen Reparatursaatmischungen, da soll es nach 7 Tagen schon so sein, dass sich da wieder was Neues gebildet hat. Also das ist schon ratzfatz dann bei denen.
Genau, aber ich finde immer, dass der Rasen so wirklich so abgefressen aussieht, wenn man da einmal mit dem Vertikutierer drauf war. Aber 7 Tage schaffe ich.
Ja,
dieses Trauerspiel.
Aber wenn du sagst, abgefressen, das sieht man ja auch manchmal, wenn man gemäht hat. Also dann auch dran denken, diese Messer müssen auch mal geschärft werden. Also du gehst ja, wenn du zum Friseur gehst, auch dahin und dann bist du dir auch sicher, dass die Friseurin oder der Friseur eine scharfe Schere hat und nicht irgendeine, die schon 8 Jahre im Einsatz ist und dann werden die Haare da so abgezuppelt. Also auch da bitte die Messer mal schärfen lassen.
Rasen mähen, das ist ja auch ein Thema. Mittlerweile, wenn man so nachmittags vielleicht gerade auf dem Dorf unterwegs ist, da mäht ja überall irgendwas in den Gärten rum.
Auch sonnabends. Ne?
Und sonnabends.
Da ist Mähtag.
Genau, Sonnabend ist Mähtag. Gibt es denn eine optimale Halmlänge, wie weit man so mähen soll?
Also eigentlich kann natürlich wieder jeder so lang lassen seinen Rasen, wie er mag, aber optimal sind eigentlich so 4 Zentimeter. Wenn es im Frühjahr oder im Sommer dann aber ein bisschen heißer ist und man weiß, da kommt eine Hitzeperiode auf uns zu und auf den Rasen natürlich auch, dann sollte der ruhig ein bisschen länger bleiben, 5,5 bis 6 Zentimeter, denn je länger die Halme sind, kann man sich ja vorstellen, desto dichter ist es sozusagen und der Schatten ist auch da und der Boden wird nicht so aufgeheizt. Also dann kühlt das auch so ein bisschen den Boden, wenn ich längere Halme habe.
Gibt es noch was zum Thema Mähen?
Ja, das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig an, aber wenn ich jetzt meine Mählänge auf 4 Zentimeter eingestellt habe und das über Jahre so mache, dann merkt sich der Rasen das sozusagen. Also der Rasen hat ja Reservestoffe, die er in den Halmen einlagert, um eben, nachdem er gekürzt worden ist, wieder neu auszutreiben. Und wenn ich den Rasen immer auf 4 Zentimeter habe und hatte, dann hat er diese Reservestoffe eben in diesen 4 Zentimetern abgelegt oder gespeichert.
Also immer ganz oben einfach?
Nee, auf der gesamten Halmlänge. 4
Ach so,
Zentimeter.
Okay. Ne?
Also überall ist Reservestoff drin.
Mhm.
Und wenn ich jetzt plötzlich mal auf 2 Zentimeter kürze, dann ist die Hälfte der Reservestoffe weg. Ne? Dann brauche ich also länger, um wieder durchzutreiben. Also das sollte ich mir schon überlegen, wie ich wann mähe, ne? Ob ich da die Mähhöhe verändere. Gerade nach dem Urlaub, wenn ich vielleicht 3 Wochen im Urlaub gewesen bin oder 4 Wochen. Aber nee, so lange bist du nicht weg, ne? 3 Wochen maximal.
Meistens 2.
Meistens noch 2, na gut. Aber viele fahren ja auch 3 oder 4 Wochen weg, kommen dann zurück und sehen, oh Gott, der Rasen ist ja so hoch. Und dann mähen sie den gleich wieder auf 4 Zentimeter. Der war aber jetzt vielleicht auf 8 gewachsen. Dann fehlt ihm dann auch wieder die Hälfte erstmal der Reservestoffe.
Ah, okay, weil er hat jetzt natürlich seine Reservestoffe auf 8 Zentimeter verteilt und wenn ich jetzt dann wieder sofort auf 4, das heißt, ich muss mich langsam dem Ganzen wieder annähern.
Genau, vielleicht 2-mal mähen, so auf 6 Zentimeter erstmal runter und dann auf 5 und dann wieder in der übernächsten Woche auf 4 Zentimeter, dann ist alles wieder im Lot.
Wahnsinn, was alles so in dem Thema Rasen steckt.
Ja, glaubt man gar nicht.
Nee, glaubt man gar nicht. Also, wir haben jetzt ja schon gedüngt, wir haben vertikutiert und wir haben gemäht. Das gilt natürlich dann alles, wenn ich schon einen Rasen habe. Aber was ist denn, wenn ich jetzt eine neue Rasenfläche anlegen will? Vielleicht, weil ich keine Lust mehr auf mein Gemüsebeet habe oder auch das Staudenbeet mich irgendwie nervt. Oder ich habe vielleicht einen ganz neuen Garten und möchte jetzt da meine Rasenfläche anlegen. Was nehme ich denn da? Gibt es da unterschiedlichen Rasen?
Ja, da gibt es große Unterschiede und auch da gilt wieder, Ja, vielleicht werden einige schon sagen, oh Mann, das wissen wir doch, nicht das Preiswerteste unbedingt nehmen. Denn in den preiswertesten Rasenmischungen, da sind ganz häufig Futtergräser drin. Und das ist natürlich so, die wachsen rasend schnell. Da denkt man, oh toll, ne? Also ratzfatz habe ich da eine tolle Rasenfläche. Aber die sind natürlich nicht so richtig trittstabil und sehen auch nicht so schön aus. Also lieber auf Qualität achten. Und da gibt es dann ja die sogenannten Regelsaatgutmischungen. Kein schöner Begriff. Regelsaatgutmischungen wird dann auch immer RSM abgekürzt. Das sind halt ja Saatgutmischungen für unterschiedliche Bereiche oder ja, Anforderungen, die ich an meinen Rasen stelle. Also wenn ich gerne einen ja, tollen Zierrasen habe, dann gibt es da eben diese RSM-Zierrasen. Da sind Gräser drin, die besonders dicht wachsen und ganz feine Blätter haben, also vielleicht schon so ein bisschen in die Nähe von einem Golfrasen gehen. Dann gibt es diese RSM-Gebrauchsrasen. Da sind dann eher robuste Gräser drin, weil da viel drauf passieren kann auf dem Rasen. Ne? Wir haben ja vorhin schon Kinder, Hunde oder andere Tiere angesprochen oder auch mal so ein Picknick, das da veranstaltet wird. Dann gibt es die
Planschbecken, die aufgestellt werden, auch immer ganz schön.
Ja gut, aber da ist es glaube ich ganz egal, was man von Rasen hat. Wenn man
es sind ja immer gelb.
Ne? Immer gelb, aber auch das sehen wir, nach ein paar Tagen ist es wieder grün. Ne? Also Rasen ist schon eine enorme Pflanze, ne? Was die alles raus aushält. Und Bambus, fällt mir gerade ein, ist auch ein Gras. Glaubt man gar nicht, ne?
Nee.
Diese manchmal armdicken Stängel oder Stiele, das ist auch ein Gras.
Ja. Könnte ich mir also einen Bambusrasen aussehen.
Ja, den kriegst du mal auf 4 cm gemäht.
Am Anfang geht's bestimmt.
Ja, also das nur am Rande. Also Sportrasen gibt es natürlich, dann, das sind ganz belastbare Gräser, ne? Da soll ja vielleicht auch Fußball gespielt werden und so weiter. Die müssen was abkönnen. Dann gibt es Rasensaatgutmischungen für Trockenlagen. Da ist dann so eine Rasensorte dabei, die kann Wurzeln bilden, die bis 1,50 Meter tief in den Boden gehen.
Kann man sich auch kaum vorstellen, ne? Dass man ja da oben so einen 4 cm langen Grashalm hat und der geht dann 1,5 Meter in die Erde.
Eigentlich ist er da unten ordentlich was los, ne? Also Wahnsinn. Aber dafür ist er gut geeignet, wenn ich in Trockenlagen weiß, ich bin da, wo es oft mal nicht so viel Feuchtigkeit im Boden ist, dann sollte ich halt so eine RSM nehmen. Und dann gibt es noch so eine Rasensaatgutmischung, also Regelsaatgutmischung für schattige oder halbschattige Flächen. Und das ist natürlich so, die kosten alle so ein bisschen mehr. Aber da habe ich dann auch länger was von und auch viel mehr Freude. Und das muss ich mir überlegen, ob es mir das wert ist. Also RSM.
Jetzt hast du bei jeder Mischung gesagt, da sind dann unterschiedliche Gräserarten drin. Mhm. Das heißt, ein Rasen, also auch das, was perfekt grün und dicht aussieht, das sind alles unterschiedliche Grassorten.
Das sind in der Regel unterschiedliche Sorten, die da zusammengemixt werden. Und diese Regelsaatgutmischung, da ist genau festgeschrieben, wie hoch der Anteil von jeder Rasenart sein soll, muss, kann. Ne? Da sind manchmal ähnliche drin, aber zum Teil auch ganz unterschiedliche. Und das macht eben diese unterschiedliche Qualität dieser Rasenflächen dann aus.
Und du hast auch gesagt, eben diese eine Sorte schafft es 1,50 Meter tief zu wurzeln. Wie sieht das denn bei anderen Rasensorten aus?
Naja, die anderen, die kommen so, wenn sie gut drauf sind, auf 50 Zentimeter.
Auch schon tief.
Auch schon tief, aber wir sollen auch wieder dran denken, ich steuere selbst auch so ein bisschen oder ja sogar sehr mit, wie die Wurzeln denn gebildet werden, also wie weit die in den Boden reichen. Wenn ich jemand bin, der ja den Rasen, ich übertreibe ein bisschen, jeden Tag wässert, so für 10 Minuten, dann braucht er natürlich gar keine Wurzeln, die weit runterreichen, weil das Wasser kommt ja jeden Tag. Das steht mir ja auch schon in 1 cm oder 2 cm zur Verfügung. Und dann wäre ich ja doof als Rasen, wenn ich da 50 Zentimeter Wurzeln bilde. Warum soll ich das machen?
Genau, weil Rasen, wie wir schon festgestellt haben, ist ja relativ schlau.
Der ist schon pfiffig, ja. Also deswegen lieber seltener, dafür aber ausgiebiger wässern. Vielleicht nur einmal in der Woche oder zweimal, wenn man so einen Quadratmeter Rasen oder Boden ja 15 cm tief durchfeuchten will, dann braucht man da 15 Liter. Das ist schon eine ganze Menge. Aber dann hat man halt den Vorteil, der Rasen bildet auch Wurzeln, die ein bisschen weiter runterreichen. Und wir gucken wieder auf die Urlaubszeit. Wenn ich derjenige bin, der den Rasen so trainiert hat, dass er lange Wurzeln bildet, dann komme ich aus dem Urlaub zurück und der ist wahrscheinlich noch grün. Wenn ich den jeden Tag gegossen habe und der kriegt jetzt 3 Wochen lang jeden Tag kein Wasser, dann ist er ziemlich sicher braun. Also auch da kann ich dran denken, wie ich den Rasen erziehe.
Das gilt ja auch für andere Pflanzen. Wenn ich immer nur so ein bisschen gieße, dann sind die auch verwöhnt und wissen, ach, muss mich nicht so strecken. Wenn die auch nur einmal die Woche ordentlich Wasser kriegen, dann bilden die ja auch längere Wurzeln und geben sich ein bisschen Mühe, an das Wasser zu kommen. Also Rasen und andere Pflanzen sind da doch sehr ähnlich. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich erstaunlich, dass man so aus dem Urlaub kommt oder überhaupt in längeren Trockenphasen. Man guckt raus, es ist alles so braun, so traurig. Also im Garten, klar, aber auch auf so städtischen Wiesen. Ne? Es ist komplett gelbbraun und dann regnet es einmal und nach 2 Wochen ist wieder alles grün.
Das ist das Wunder der Natur.
Und das Wunder des Rasens.
Und wir haben so ein bisschen hinter das Wunder geguckt und wundern uns jetzt nicht mehr, wir wissen jetzt.
Weniger, auf jeden Fall. Aber manchmal gibt es ja trotzdem so ein paar Lücken, die dann entstehen, die dann doch nicht mehr nachwachsen. Was mache ich dann?
Ja, da gilt wieder die Fläche mit der Harke so ein bisschen bearbeiten und alles rausholen, was da nicht reingehört. Rasenwurzeln, abgestorbene Beikräuter oder Unkräuter, Moos wegnehmen. Dann wieder die Fläche einebnen, schön glatt machen und Rasen aussehen, andrücken, feucht halten und schwuppdiwupp. Dann gibt es wieder meinen neuen Rasen oder die ausgebesserte Fläche. Und ich kann auch gleich ja so eine ja, Rasen-Startdüngermischung mit dabei geben. Die unterstützt dann das Keimen und das Einwurzeln. Und dann geht das relativ flott. Und dann ist der Schaden behoben sozusagen in der Rasenfläche.
Was denn mit Rollrasen? Damit kann ich es mir doch eigentlich ganz einfach machen.
Ja, ganz einfach machen, sagst du so. Wenn du, sagen wir mal, eine 100 Quadratmeter Fläche hast und möchtest da Rollrasen verlegen, erstmal ist die Frage, möchtest du das selber machen, Martina?
Bestimmt nicht.
Ja, also erstmal.
Aber kann ich das nicht einfach wirklich ausrollen, fertig ist? Okay, offenbar
aber,
nicht.
Nee, das, also du kannst das machen, aber das wird keinen Erfolg bringen. Also das kannst du dann nach, weiß ich, 3 Wochen wieder einrollen und wegschmeißen. Also du musst ja erstmal die Fläche frei machen. Da ist ja irgendwas drauf. Vielleicht alte Rasenreste. Das muss alles abgeschält werden. Da muss die Fläche vorbereitet werden. Wir haben ja gerade über die kleine Fläche gesprochen. Das gilt genauso für eine große Fläche. Also viel Arbeit, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Möchtest du nicht haben, dann muss der Rollrasen gekauft werden, kostet also auch etwas. Dann muss er verlegt werden, fachmännisch vielleicht. Oder du traust dir das selber zu, weiß ich nicht. Ne? Also wenn man einen Betrieb damit beauftragt, ich habe im Internet geguckt, dann kostet das so ungefähr 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter. Also kaufen, vorbereiten, Rasenfläche vorbereiten, also die Fläche sauber machen, ausbringen. Und das muss man sich überlegen, ob einem das wert ist. Klar, viele sagen, okay, das ist für mich die einfachste Variante. Geht dann auch relativ fix, muss aber auch anschließend ordentlich ja, befeuchtet werden, der Rasen, dieser Rollrasen, damit auch wirklich gut anwächst. Und die andere Variante ist eben die viel preiswertere. Da muss ich dann aber ein bisschen Geduld mitbringen natürlich. Ne? Also da, wenn ich Rasensamen aussähe, dann dauert das ein bisschen länger. Ich habe nicht sofort diese sattgrüne Fläche, sondern muss dann noch ein paar Wochen mehr warten. Aber es ist dann viel preiswerter.
Okay, man muss es abwägen. Aber Rollrasen ist auf jeden Fall kein Allheilmittel.
So. Naja, wenn ich viel Geld investieren möchte, dann ist das schon eine gute Variante.
Dann geht's auf jeden Fall schnell.
Ja.
Okay, dann fasse ich mal zusammen, was du hier schon alles gesagt hast. Also wir haben gestartet mit dem Düngen. Ideal wären 5 Düngetermine, 3 reichen am Anfang aber auch. Am schönsten wäre es, man hat es geschafft Ende Februar, Anfang März, dann die 2. Düngung im Mai und wichtig eben auch die Herbstdüngung Mitte Oktober, damit dann der Rasen gut durch den Winter kommt. Wenn ich nun den Termin im März vergessen habe, okay, dann nehme ich halt alle anderen. Wird der Rasen auch schaffen, also ist jetzt kein ganz großes Drama. Beim Mähen darauf achten, dass ich nicht zu tief oder zu niedrig mähe, also dass 4 cm Rasen auf jeden Fall überbleiben, das ist so die ideale Länge. Regelmäßig mähen ist auch wichtig und vor allem regelmäßig wässern, aber eben nicht zu oft und nur ein bisschen, dafür lieber einmal ausgiebig. Und Rasen ist halt nicht gleich Rasen, beim Kauf dann doch eher zu einer Regelsaatgutmischung greifen, so heißt das, die ist genormt und dann gibt es eben für die verschiedenen Lagen und die verschiedenen Einsatzvarianten dann die entsprechende Mischung. Und vertikutieren hatten wir auch gesagt. Es ergibt schon Sinn zu vertikutieren, alleine dafür, dass dann wieder Luft an den Boden kommt.
Ja, wunderbar.
Alle Punkte gecheckt.
Alle Punkte abgehakt, super.
Ja, ihr Lieben, wie sieht denn euer Rasen aus oder wie pflegt ihr ihn? Schreibt doch gerne mal uns eine Mail dazu an garten@ndr.de und sagt, wie ihr es so mit eurem Rasen handhabt. Düngt ihr tatsächlich 5-mal im Jahr, Hand aufs Herz? Oder ist es vielleicht eine schöne, grüne Wildblumenwiese? Wir freuen uns auch auf Fotos, tatsächlich.
Ja, und so eine Wildblumenwiese, ja, kann
mit
ja
ein paar
auch,
Grashalmen dazwischen.
Kann ja auch, also wenn da die Insekten was zu futtern finden, ist ja auch toll.
Eben, ich mag das ja gar nicht, wenn das so komplett gleichförmig grün ist. Also grün ist schön, aber wenn noch was anderes dazwischen wächst.
Ja, aber auch so eine ganz grüne Fläche hat auch ihren Reiz. Also wenn da die Beete drumherum toll bepflanzt werden, so eine formale, rechteckige Fläche, ganz in grün, also ästhetisch, doch, nicht verkehrt manchmal, oft.
Ja, du weißt, ich bin ja mehr so Team Chaos, das darf alles so ein bisschen vor sich hinwachsen. Naja, ihr könnt natürlich uns auch alle Fragen schicken, die ihr habt, rund um das Thema Pflanzen und rund um Garten. Auch her damit an garten@ndr.de. Und das hat nämlich auch Clarissa gemacht. Sie hat uns geschrieben: Ich bin vor einer Weile in ein Haus mit einem schönen alten Garten gezogen. Das Haus gehörte einem alten Herrn in den 90ern, der sich leider nicht mehr so richtig gut um seinen Garten kümmern konnte. Ich habe jetzt viele alte Büsche, die schon seit Jahren einen guten Schnitt benötigt hätten. Daher meine Frage: Wie schneidet man stark überwachsene Büsche zurück, Ralf?
Ja, also was man natürlich beachten muss, jetzt darf nichts mehr auf den Stock gesetzt werden. Auf den Stock setzen heißt runterschneiden bis zur Basis, also fast bis zur Basis. Das ist streng verboten, weil natürlich jetzt die Vögel brüten. Also jetzt ist Brut- und Setzzeit, die geht bis Ende September. Erst danach darf ich wieder radikal schneiden. Das eine oder andere Ästlein, das kann ich natürlich schon noch wegnehmen. Und dann muss ich mir das eben aufheben bis in den Herbst, also bis in den Oktober. Da kann ich dann Tabula Rasa machen und alles soweit wegschneiden, wie ich meine, dass es richtig ist. Und dann, ja, dann treibt das auch in der Regel wieder durch. Man muss nur aufpassen bei einigen Nadelgehölzen, die vertragen auch keinen radikalen Rückschnitt. Da bleibt dann alles, was übergeblieben ist, so braun stehen und das wird auch nicht wieder grün. Also da müssen wir drauf achten.
Aber viele Sträucher sind eben unempfindlich und die kann man wirklich radikal dann im Herbst zurückschneiden und dann geht es im nächsten Frühjahr wieder kompakt und blühfreudig, wie es heißt.
Genau. Genau.
Das heißt also, keine Scheu dann im Herbst ordentlich zuzupacken, das klappt.
Ja, einfach verschieben.
Genau, einfach jetzt nochmal einen Sommer ertragen und im Herbst geht's dann los. Wenn euch also auch was auf der Seele brennt, dann schreibt uns an garten@ndr.de. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt dem Podcast doch am besten und empfehlt uns auch sehr gerne weiter. In der nächsten Folge sind dann wieder Thomas und Samir am Start. Bei denen geht es darum, wie ihr Unkräuter oder Beikräuter umweltfreundlich, also natürlich ohne Chemie, möglichst dauerhaft aus dem Garten bekommt. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie Giersch und Löwenzahn verschwinden. Da bin ich gespannt. Ich sage ja immer, Giersch kann man aufessen, aber das geht natürlich auch nicht unendlich lange weit, je nachdem, wie viel Giersch im Garten so wächst.
Also ich habe auch Giersch im Garten, habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Also wenn ich mir einen Salat mache, hole ich mir da auch immer Giersch dazu und schmeckt echt lecker. Und man kann ihn auch trocknen, als Tee trinken, soll auch sehr gesund sein.
Dann bin ich jetzt, glaube ich, auf Giersch-Diät. Mal gucken. Also die gute Nachricht ist, ihr müsst gar nicht mehr warten. Diese Folge gibt es schon in ARD Sounds. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Switch doch einfach mal rüber. So, Ralf, was liegt denn jetzt sonst noch an in Sachen Garten und Pflanzen?
Für alle diejenigen, die keinen eigenen Garten haben, aber einen Balkon, heißt es natürlich, es kann auch der Balkon bepflanzt werden. Ne? Jetzt ist schon die Zeit.
So langsam geht's los, oder?
So langsam geht's los. Ne? Das ist ja für alle oftmals der einzige Platz an der Sonne, den sie so in ihrer nächsten Umgebung haben.
Aber das klingt ein bisschen traurig.
Warum? Also wenn ich einen schönen Balkon habe in sonniger Lage, ist das mein Platz an der Sonne.
Ja, aber es ist ja nicht der einzige. Aber es ist einer der schönsten.
Ich kann ihn zu einem der schönsten oder zum allerschönsten machen. Und wenn ich jetzt sozusagen mal auf einen sonnigen Balkon blicke, was kann denn da in die Kästen gepflanzt werden? Da bieten sich Sommerastern an, Sommernelken, die Färberkamille, das Kappkörbchen, der Natternkopf, die Ringelblume oder auch die Petunie. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, Gemüse geht auch, Martina.
Ich hatte schon so viel Gemüse auf Balkonen.
Siehst du? Eigene Tomaten vom Balkon, Paprika, all das geht, wenn ich eben eine schöne sonnige Lage habe. Und ja, wenn dann jetzt schon so ziemlich viel auf dem Boden und an den Brüstungen bewachsen ist oder bepflanzt ist, dann habe ich ja vielleicht noch Platz an der Balkonwand oder unter der Decke. Ne? Meistens ist ja noch ein Balkon drüber. Da könnte ich dann ein Pflanzgefäß befestigen und da Erdbeeren reinpflanzen. Und die wachsen dann so über den Rand rüber und ja.
Direkt in den Mund.
Ja, du sitzt da in deinem Liegestuhl, greifst nach oben, pflückst die Erdbeere und dann beißt du da rein und denkst, ja, das ist ja tatsächlich mein Platz an der Sonne hier. Er hat recht gehabt.
Und wie sieht es aus mit einem Schattenbalkon?
Ja, Schattenbalkon gibt es natürlich auch. Da haben wir nicht ganz so die große Bandbreite, aber es geht zum Beispiel auch mit Begonien, mit Engelstrompeten, Fuchsien natürlich, das Männertreu, Funkien, die Blattschmuckstauden. Ja, die sind ja gerade für die schattigen Bereiche geeignet oder auch das Geißblatt. Und wer jetzt ja zumindest anfängt zu planen, der kann dann in einigen Tagen schon losgehen, kaufen und dann pflanzen. Und dann kann er sich's draußen richtig toll gemütlich machen.
Und die halten ja wirklich, also wenn wir jetzt mal von Tomaten und sowas absehen, die halten ja wirklich den ganzen Sommer. Ich pflanze das jetzt einmal und dann habe ich ja bis Herbst eigentlich einen schönen Balkon.
Ja, öfter mal gießen und auch düngen und dann halte ich die Pflanzen bei Laune. Und wenn die mir dann mit ihren roten oder gelben Blüten entgegenleuchten, dann hält sich bei mir die Stimmung auch gleich auf, ne? Oder? Es ist so ein Geben und Nehmen.
Absolut. Ich habe ja auch viele Töpfe im Garten rumstehen, der ist ja auch eher schattig, aber da habe ich noch gar nichts gemacht, muss ich gestehen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal los und kaufe irgendwas, was blüht und Schatten verträgt. Also aus deiner Liste, ich bin hier auch bei Männertreu, das ist so schön blau, ne? Sieht auch ganz, ganz nett aus. Und Fuchsien habe ich auch ein paar. Also dann ich gehe jetzt auch mal shoppen, um meine Kübel zu bepflanzen. Ja. Schnell, schnell.
Dann viel Spaß dabei.
Danke. Euch auch viel Spaß im Garten oder wenn ihr eure Kübel und euren Balkon bepflanzt. Macht's gut.
Bis bald. Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Sounds App.